Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Karl-Heinz Rimbach ist am 27. August 1995 sehr besorgt. Seit einem Tag fehlt von seiner geliebten Tochter Heike jede Spur. Egal, wie oft er den Vortag im Kopf durchspielt, er kann es sich einfach nicht erklären. Ihm fällt kein Grund dafür ein, warum sein geliebtes Kind einfach abhauen sollte. Und doch ist genau das die Theorie, mit der sie von der Polizei vertröstet werden. Eine 19-Jährige verschwindet schon mal. Ja, aber doch nicht Heike. Karl-Heinz Tochter war immer zuverlässig und wäre nie ohne eine Nachricht einfach verschwunden. Da ist er sich ganz sicher. Unruhig geht er schon den ganzen Tag durchs Haus, das ohne Heike viel leerer und lebloser wirkt. Er ist nicht der Einzige, der nicht zur Ruhe kommt. Die Katzen der Familie sind aufgebracht. Unruhig und leicht verängstigt bewegen sich die Stubentiger durch die Zimmer. Leider kann man nicht in ihren Kopf gucken. So hätte man vielleicht einen Hinweis über Heikes Verbleib bekommen. Karl-Heinz kommt bei seinem Rundgang an der Luke zum Dachboden vorbei. Da hat er noch nicht gesucht, fällt ihm ein. Doch warum sollte Heike in den staubigen und kalten Speicher geklettert sein? Egal, ein Versuch ist es wert. Karl-Heinz zwängt sich durch einen kleinen, in den Wand eingelassenen Durchgang, um zu dem Dachboden zu gelangen. Man muss schon mal da gewesen sein, um den Weg zu finden. Langsam gewöhnen sich seine Augen an das dämmerige Licht, aber nicht langsam genug, um sich auf diesen Anblick vorzubereiten. Heike Rimbach wurde am 25. Dezember 1975 geboren. Gemeinsam mit ihren zwei jüngeren Brüdern wuchs sie bei ihren Eltern Maria und Karl-Heinz auf. 1995, als Heike 19 Jahre alt war, zog die Familie um und bewohnte von da an einen Teil eines größeren, älteren Hauses, das früher einmal eine Schäferei war. Familie Rimbach hatte geplant, dort einen Baubetrieb zu errichten. Ihr Haus lag in ländlicher Lage in Lütgenrode, einem Ortsteil der Stadt Oderwiek in Sachsen-Anhalt. Das kleine Dorf hatte gerade einmal 400 Einwohner und Attraktionen gab es dort nicht viele. Aber Familie Rimbach störte das nicht weiter. Sie fühlten sich in ihrem neuen Zuhause schnell wohl. Nur Heike, die von ihren Eltern als intelligent und freiheitsliebend beschrieben wurde, hätte sich vermutlich ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Vor kurzem hatte sie sich von ihrem Ex-Freund Andreas S. getrennt. Die beiden sind 4 Jahre lang zusammen gewesen und besonders Heikes Eltern waren über die Trennung ihrer Tochter sehr traurig. In den letzten Jahren ist Andreas für sie sowas wie ihr eigener Sohn geworden. Deswegen hielten sie auch trotz der Trennung weiterhin Kontakt zu ihm. Heike selbst schien aber mit der Beziehung abgeschlossen zu haben. Seit kurzem traf sie sich mit einem jungen Mann aus dem rund 120 Kilometer entfernten Dessau. Den Kontakt in einer Fernbeziehung zu halten war damals nicht so einfach wie heute. Es gab noch keine Smartphones und man konnte sich nicht mal eben eine kurze Nachricht über WhatsApp schicken, wenn man wissen wollte, wie der Tag des anderen war. Ein Telefonanschluss hatte Familie Rimbach damals auch noch nicht. Stattdessen musste Heike in den Nachbarort fahren, wo sich die nächste Telefonzelle befand, um von dort aus mit ihrem Freund zu reden. Aber so schlimm, wie es jetzt klingt, war es nicht. Die jungen Erwachsenen konnten damit gut umgehen und freuten sich einfach umso mehr, wenn sie sich wiedergesehen haben. Auch am 27. August 1995 wollte Heike mit ihrem Freund sprechen. Doch als sie dieses Mal die Telefonzelle aufsuchte und ihn anrief, ging nur die Mailbox ran. Worüber die beiden sprechen wollten, ist nicht bekannt. Eventuell wollten sie nur die Stimme des anderen hören, aber vielleicht wollte Heike ihrem Freund auch etwas Wichtiges mitteilen. Nachdem Heike wieder zu Hause angekommen ist, schien aber alles normal zu sein. Die Familie verbrachte einen schönen Abend zusammen. Sie saßen zusammen im Wohnzimmer, haben zusammen gegessen und sich unterhalten. Gegen 22.30 Uhr sagte Heike ihren Eltern gute Nacht und ging in ihr Schlafzimmer im Obergeschoss. Obwohl am nächsten Tag Montag war, hatte Heike frei. Sie machte gerade eine Ausbildung in einem Fleischereibetrieb und ihre freien Tage variierten jede Woche. Die anderen Familienmitglieder wiederum mussten alle früh aufstehen. Am Morgen des 28. August frühstückten Heikes Brüder und ihre Eltern und verließen anschließend gegen 6.30 Uhr das Haus. Am Montagabend kamen die Mitglieder der Familie Rimbach nach und nach wieder nach Hause. Nur eine fehlte: Heike. Die erste Vermutung war, dass Heike ihren Freund besuchen wollte. Doch ein kurzer Blick in Heikes Zimmer verriet ihnen, dass sie nicht einmal ihr Portemonnaie bei sich hatte. Aber wo hätte die 19-Jährige hingehen können? Dadurch, dass sie erst vor kurzem nach Lütgenrode gezogen waren, kannte sie hier noch nicht viele Leute und Heike hatte allgemein keinen sonderlich großen Freundeskreis. Die Eltern von Heike machten sich zwar Sorgen, aber alarmierten noch nicht die Polizei, sondern haben viel rumgefragt und Bekannte abtelefoniert. Aber keiner hatte ihre Tochter gesehen. Und als die Familie einen Tag später die Polizei dann doch um Hilfe gebeten hat, taten diese nichts. Eine 19-Jährige würde einfach mal verschwinden. Das sei ganz normal. Vielleicht wollte sie was erleben. Außerdem war sie volljährig und konnte hingehen, wo auch immer sie wollte. Karl-Heinz ist an diesem Dienstag zur Arbeit gefahren. Doch bereits nach wenigen Stunden macht er sich wieder auf den Heimweg. Zu groß war die Sorge um seine Tochter. In diesem Zustand konnte er sich weder konzentrieren noch seine Arbeit erledigen. Er begann ziellos durch das Haus zu laufen. Natürlich hatten sie direkt nach Heikes Verschwinden alles nach ihrer Tochter abgesucht. Aber so hatte Karl-Heinz wenigstens das Gefühl, irgendetwas zu tun. In jedem Raum hatte er die Hoffnung, einen Hinweis auf den Verbleib seiner Tochter zu finden. Vielleicht sogar einen Brief von ihr, in dem sie verriet, wohin sie gegangen ist und sagt, dass sie bald wiederkommen würde. Vielleicht hatten sie ja etwas Wichtiges übersehen. Doch mit jedem Zimmer, das keinen Hinweis auf Heikes Aufenthaltsort gab, sank Karl-Heinz Hoffnung. Er hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er irgendetwas nicht sieht. Es fühlte sich einfach so an, als wäre irgendetwas anders. Die Katzen verhielten sich komisch und wirkten aufgebracht. Die Tür des Partyraums stand offen und das, obwohl sie die Tür eigentlich immer zugezogen haben. Und er hätte schwören können, dass die Müllsäcke gestern noch an einer anderen Stelle gestanden hätten. Plötzlich kam ihm der Gedanke, auf dem Dachboden nachzusehen. Wusste man nicht, wo sich dieser befand, hätte man vermutlich eine Weile nach ihm suchen müssen. Der Weg führte einen die Treppe rauf, dorthin, wo sich auch Heikes Zimmer befand, und hindurch durch einen kleinen Einstieg, durch den man nur in gebückter Haltung kam. Karl-Heinz wusste nicht, was er dort erwartet hatte, aber vermutlich nicht das, was sich ihm dort darbieten sollte. Seine Tochter hing leblos von einem Dachbalken. Bekleidet war sie nur mit einem leichten Shirt und einem Slip. Ihre Haut war kalt und leicht blau angelaufen. Karl-Heinz war direkt klar, dass jede Hilfe für Heike längst zu spät kam. Den Polizisten, die kurz darauf eingetroffen sind, fiel direkt etwas auf, das Karl-Heinz in seinem Schock nicht gesehen haben kann. Auf dem Dachboden befand sich Blut. Viel Blut. Und das, obwohl es auf den ersten Blick so wirkte, als hätte Heike sich erhangen. Aber durch das Blut war den Ermittlern schnell klar, dass Heike bereits vorher gestorben sein muss. Und nicht eines natürlichen Todes, sondern durch ein Gewaltverbrechen. Eine genauere Untersuchung der Leiche bestätigt diese Annahme. Heike wurde zunächst gewürgt und verprügelt. Danach hatte man ihr mit einem großen Metallhaken auf den Kopf geschlagen und mit einem Messer 37 Mal auf sie eingestochen. Größtenteils in den Hals. Das heißt, als Heike an den Dachbalken gehangen wurde, war sie bereits tot. Der Metallhaken sowie das Messer wurden auf dem Dachboden vom Täter zurückgelassen. Obwohl manche Quellen etwas anderes sagen, betonte Heikes Familie stets, dass die Tatobjekte nicht ihnen gehörten und der Täter diese mitgebracht haben muss. Durch die Spuren war man sich relativ sicher, dass Heike in ihrem Zimmer angegriffen und ihr auch dort bereits auf den Kopf geschlagen wurde. Anschließend wurde sie durch die Luke bis hin zum Dachboden geschliffen. Das konnte man durch die blutigen Schleifspuren auf dem Dachboden und durch Blutflecken an Heikes Bettkante schlussfolgern. Auch eine Glasschale in Heikes Zimmer war zerbrochen. Die Ermittler waren verwundert. Warum ist all das Heikes Familie nicht aufgefallen? Die Spuren auf dem Dachboden hätten sie nicht direkt bemerken können. Aber in ihrem Zimmer waren auch Blutspuren. Und keinem von ihnen wollen diese Blutspuren aufgefallen sein? Wie kann das sein? Heikes Mörder muss sie sehr gut gekannt haben. Nicht nur der brutale Mord, den man als Overkill, also als Übertöten bezeichnet, weist auf ein persönliches Motiv und große Wut hin, sondern der Täter musste auch wissen, an welchen Tagen Heike in dieser Woche frei hatte. Wie bereits erwähnt, variierte das ja regelmäßig. Und er musste sich auch im Haus der Rimbachs ausgekannt haben. Der Weg zum Dachboden ist versteckt und für Fremde nicht leicht auszumachen. Aber wer aus Heikes nächstem Umfeld wäre zu solch einer grausamen Tat fähig? Ihr Freund aus Dessau konnte schnell ausgeschlossen werden, da er für die Tatzeit ein Alibi vorweisen konnte. Aufgrund der übersehenen Spuren in Heikes Zimmer und der Tatsache, dass bekannt war, dass sich Heike jede Nacht in ihrem Zimmer eingeschlossen hat, rückte nach und nach ihre eigene Familie in den Fokus der Ermittler. Besonders auf die jüngeren Brüder machte die Polizei Druck. Der 16-jährige Rainer wurde in Handschellen mit aufs Revier genommen und dort unter Druck gesetzt. Einer der Ermittler sagte zu ihm: "Ich bin seit über 30 Jahren bei der Kripo. Sie machen mir nichts vor. Ich weiß genau, dass es einer von ihnen war." Es gab allerdings keine weiteren Hinweise darauf, dass ein Familienmitglied Heike umgebracht hat. Das Verhältnis unter ihnen war stets gut und es hätte für sie keinen Anlass gegeben, Heike so brutal zu ermorden. Deshalb wurden die Ermittlungen fallen gelassen. Dennoch ist die Familie Rimbach von Lütgenrode nach Bad Harzburg gezogen. Sie konnte es in dem Haus, in dem Heike ermordet wurde, nicht länger aushalten. Die Polizei begann währenddessen ihre Suche auszuweiten. Freunde und Bekannte von Heike wurden überprüft. Ohne Erfolg. Dabei kam es aber vermehrt zu Kritik, da die Spuren nur halbherzig gesichert worden seien. Fallanalytiker Axel Petermann, der über Heikes Mord 2015 in seinem Buch Der Profiler berichtete, sagt dazu: "Die DNA-Spuren waren nicht verwertbar, weil sie aus heutiger Sicht unsachgemäß behandelt worden waren." Dennoch gelang es der Polizei, bald zwei Verdächtige zu ermitteln. Zum einen war da ein Arbeitskollege von Heike. Dieser hatte einige Vorstrafen und hätte von Heikes freien Tagen gewusst. Dazu kam noch, dass er immer wieder die Nähe von Heike gesucht und ihr nachgestellt hat. Und zum anderen kam für die Ermittler Andreas S., der Ex-Freund von Heike, in Frage. Er kannte das Haus, in dem Heike lebte, in- und auswendig. Möglicherweise wusste er auch, wann Heike frei hatte. Nach einem Motiv muss man ebenfalls nicht lange suchen. Der verlassene Ex-Freund, der erbost darüber war, dass seine Verflossene eine neue Beziehung hatte. Leider kam die Ermittlung an dieser Stelle zunächst zu einem Stillstand. Laut Heikes Familie war das nicht zuletzt der Arbeit der Polizei selbst geschuldet. In einem Interview sagte Heikes Mutter: "Zu viel ist damals durch Polizei und Staatsanwaltschaft versaut worden, so wie die ermittelt haben. Alles rein in die blauen Säcke. Es gab genug Beweise. Aber sie haben von Anfang an die Familie in Verdacht gehabt und sich daran festgebissen. Wären sie mal in eine andere Richtung gegangen." 2005, rund 10 Jahre nach Heikes Tod, kommt noch einmal Bewegung in den Fall. Etwa 15 Kilometer von Lütgenrode entfernt bringt ein Freier auf brutale Art und Weise eine Prostituierte aus Thailand um. Eine zweite wird stark verletzt. Ähnlich wie bei Heike waren hier Schläge die maßgebliche Todesursache. Der Hauptverdächtige in diesem Fall ist ausgerechnet der ehemalige Kollege von Heike, der schon damals den Ermittlern ins Auge fiel. Doch auch bei dem Mord an der Prostituierten reichen die Beweise nicht aus, um ihn zu überführen. Wieder dauert es Jahre, bis es im Fall von Heike Rimbach zu einer neuen Spur kommt. 2009 haben neue Ermittler den Fall übernommen. Sie entdecken auf einem Foto vom Tatort ein Paar Turnschuhe. Genau dieses Exemplar besaß zu der Zeit damals Andreas S., Heikes Ex-Freund. 2009 hat dieser bereits selbst eine Familie. Ein Haftbefehl gegen ihn wird allerdings schnell aufgehoben, da ein dringender Tatverdacht fehle. Die Schuhe hätten auch jedem anderen gehören können, heißt es. Die Spuren daran kann man ihm nicht mehr nachweisen, da die Beweise leider unsachgemäß gelagert wurden. Den Ermittlern bleibt nichts anderes übrig, als die Ermittlungen erneut einzustellen. Karl-Heinz und Maria sind erneut umgezogen. Heikes Ex-Freund wohnte von der alten Wohnung nur 2 Straßen entfernt. Das haben sie nicht ertragen. Für sie ist er der Einzige, der in Frage kommt, ihre Tochter getötet zu haben. 2016 sagte Maria in einem Interview: "Alles, was ich weiß, ist, dass ich ihn Zeit meines Lebens an seine Schuld erinnern und nicht eher ruhen werde, bis er gefasst und die Gründe seiner Schuld eingestanden hat." Aber bis dahin hoffe ich inständig, dass er in keiner einzigen Sekunde seines Lebens zur Ruhe kommen wird und er stets an Heikes Leiden erinnert wird. Denn Erlösung kann es für ihn nur geben, wenn er aufrichtig seine Tat bedauert und um Vergebung bittet. Ob er wenigstens dazu den Mut hat? Ich traue es diesem feigen Menschen nicht zu. Bei einem anderen Interview wird Maria von einer Zeitung zu Hause besucht. Karl-Heinz ist mittlerweile schwer erkrankt und bettlägerig. Sein größter Wunsch war es, dass Heikes Tod noch aufgeklärt wird, solange er am Leben ist. Als Maria das erzählt, laufen ihr Tränen über die Wangen. Wo ist die Gerechtigkeit für uns? Wir kriegen bis zum Lebensende keine mehr. Und da drin liegt er. Es war sein letzter Wunsch, das noch zu erleben. Und ich habe es ihm versprochen, dass ich das versuche. Und ich habe es ihr versprochen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Mich nimmt es immer am meisten mit, die Familien der Opfer so hilflos zu erleben. Es ist ein Spiel gegen die Zeit, was sie leider meistens verlieren. Ich hoffe inständig, dass der Mord an Heike Rimbach noch aufgeklärt werden kann und ihre Familie die Gerechtigkeit erfährt, die sie sich seit so vielen Jahren wünschen. Falls ihr irgendwelche Hinweise zu der Tat haben solltet, meldet diese unbedingt der Polizei. Oder teilt das Video, damit möglichst viele Menschen auf den Fall aufmerksam werden und so die Chancen steigen, den Fall aufzuklären. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.